Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. Ja, das Thema der heutigen Episode wirkt vielleicht im ersten Moment ein bisschen paradox. Und zwar wollen wir über Nachhaltigkeit sprechen, beziehungsweise wollen wir eigentlich darüber sprechen, wieso im Moment so wenig über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Es gibt ja immer so Fokusthemen, die dann gerade sehr stark im öffentlichen Dialog stehen. Für mich wäre das zumindest im Business-Kontext im Moment beispielsweise KI. Und Nachhaltigkeit war ja ganz lange ein solches Fokusthema, aber in letzter Zeit ist es gefühlt so ein bisschen still geworden im öffentlichen Dialog. Und ja, da wollen wir heute einmal drüber sprechen. Also erstens, ob das überhaupt stimmt und zweitens, woran das vielleicht liegen könnte. Mein Name ist Martin Wolfslast und meine Gesprächspartnerin dafür ist Managing Partner bei der Silvester Group und Head of Services bei der Verso Group. Sie begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Umsetzung von Strategien in Bezug auf Transformation, Kommunikation und Reporting und hat dabei eben unter anderem einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Christina Rathgens, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Christina, vielleicht zum Einstieg erzähl uns doch erstmal ganz kurz, was du eigentlich genau machst in deinem Job. Also du hilfst Unternehmen dabei, Strategien für Kommunikation und Reporting umzusetzen und eben unter anderem mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit.
So ist es. Die Silvester Group ist seit über 40 Jahren am Markt und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Strategien und ihre finanziellen Themen in Finanz- und Unternehmenskommunikation umzusetzen. Das heißt, wir unterstützen die Unternehmen dabei, sinnvolle Berichte zu schreiben und diese zielgerichtet auch zu kommunizieren. Das Tolle am Reporting ist ja, dass man einmal im Jahr, insbesondere wenn man börsennotiert ist, tatsächlich einen verbindlichen Report auch veröffentlichen muss. Das hilft dabei, dass die Strategien, die man sich unterjährig so überlegt, dann auch zu einem Ziel kommen und dann auch den Stakeholdern, also denen, die an diesem Unternehmen interessiert sind, einfach verbindlich einmal mitgeteilt werden. Da sorgen wir dafür, dass diese Informationen sauber und zielgerichtet kommuniziert werden. Und vor 3 Jahren sind wir dann zusammen mit der Silvester Group, mit der Verso Group zusammengegangen, weil es ja einfach immer datenlastiger wurde, das Thema. Und weit vorher schon, die Verso Group kümmert sich seit über 10 Jahren und wir auch seit über 20 Jahren um das Thema Nachhaltigkeit, weil es einfach in den Unternehmen in ganz unterschiedlichen Ausprägungen immer größere Bedeutung gewonnen hat. Und bevor diese vielen, vielen Gesetze kamen, waren wir eigentlich an einem wirklich guten Punkt, was Nachhaltigkeit angeht. Und auch da galt natürlich, die Nachhaltigkeitsstrategien wurden entwickelt und dann mussten sie auch berichtet werden. Da kommt dann, ist dann der Schluss wieder zum Reporting. Und Unternehmen waren da sehr, sehr stark und sehr intensiv freiwillig unterwegs. So lange, bis dann es zu einem Modethema wurde, getriggert insbesondere durch die ganzen Gesetze, die da verabschiedet wurden.
Das hast du gerade die ganze Zeit so in der Vergangenheit. Wir waren eigentlich an einem guten Punkt, so lange bis. Was ist denn dann jetzt konkret passiert? Was meinst du mit diesen ganzen Gesetzen? Also was war jetzt die Veränderung, die du wahrgenommen hast?
Das, was wir alle gut kennen, ist der New Green Deal von Frau von der Leyen vor ein paar Jahren. Da hatte sie eben diese ganzen Initiativen, die eigentlich auch global wirklich auf einem guten Weg waren, um insbesondere eben im Bereich Klima, aber auch im Bereich Regulatorik und auch Lieferkettensicherheit, all diese Themen sollten gebündelt werden und wurden in eine europäische Gesetzgebung gegossen. Das passierte global in anderen Gesetzgebungszusammenhängen auch. Aber Europa hat halt wirklich ein tolles System aus verschiedenen Gesetzen, die wir dann ja auch alle in der Zeitung so wahrgenommen haben. CSRD hießen die dann zum Beispiel oder SFDR aus dem Banken- und Finanzsicht. Wurde ein ganzes Konglomerat an Gesetzen gebaut, die in sich griffen und die Unternehmen halt in eine bestimmte Richtung bewegen sollten. Und das war schon, also es war wahnsinnig groß, wahnsinnig viel und das hat halt die EU oder die EFRAG, die dafür zuständig war, halt sehr, sehr kleine Unternehmen auch zu berichtspflichtigen Unternehmen hin entwickeln wollen. Und das war die Zeit, wo wir alle über Nachhaltigkeit gesprochen haben, wo jeder große Nachhaltigkeitsteam aufgebaut hat in den Unternehmen, wo das Thema einerseits durch die Klimawandeldiskussion, aber eben auch durch die gesetzlichen Initiativen, da war das einfach in aller Munde. Jeder musste und jeder wollte aber auch und so griff das dann ineinander. Und das waren die Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, wow, also hier bewegt sich richtig was nach vorne und zwar strategisch wertvoll, aber regulatorisch, also von den Gesetzen begleitet.
Auch wenn du sagst, plötzlich kleine Unternehmen, dann vielleicht auch das Thema oft aufgekommen, so, oh, ich muss da jetzt plötzlich irgendwas berichten, ich habe aber gar keine Ahnung, wie das geht und an wen wende ich mich denn jetzt, wahrscheinlich auch davon so ein bisschen getrieben, ne?
Absolut. Und vor allen Dingen, ich muss da was berichten. Wo kriege ich denn jetzt die Zahlen her? Und wer sammelt die Zahlen in meinem Unternehmen denn? Und ja, ich soll dann bitte jetzt was aus meiner Lieferkette berichten? Ich weiß nur kaum, ich weiß gerade so die Telefonnummer von dem, der mir das da liefert, aber ich weiß sonst nichts über die. Da sind viele Dinge in Bewegung geraten, die auch sehr positiv waren, aber es war einfach too much. Also viel zu viel, viel zu schnell, viel zu groß, viel zu kompliziert. Und dann erinnern wir uns vielleicht alle letztes Jahr, dass dann mit dem sogenannten Omnibus, oder die EU hat es dann Stop the Clock genannt, wurde halt statt möglicherweise das Tempo zu verlangsamen oder die Gesetze nochmal anzugucken, wurde einfach alles auf Halt gesetzt. Und das führt ja dann immer dazu, dass dann die Verwirrung groß ist. Das Planungssicherheit war weg. Alle waren zwar happy, dass das jetzt für den Moment mit dem Reporting vielleicht einfacher wurde. Aber ab dann war große Verwirrung im Markt. Und das ganze Jahr 25 war geprägt davon, dass jetzt eigentlich keiner mehr so recht wusste, was ist. Und die großen Unternehmen, die global tätig sind, die haben dann das gemacht, was man vermutlich sinnvollerweise macht, die haben einfach weitergemacht.
Mhm. Das heißt aber zu dem Thema, was ich eingangs erwähnt habe, also das mit dem öffentlichen Diskurs, das ist jetzt nicht nur so ein subjektiver Eindruck von mir, sondern das liegt dann wahrscheinlich daran, dass erstmal auf Halt gesetzt wurde und dann halt dieses ganze Aufwühlen von, ach Gott, was kommt da jetzt, was machen wir jetzt, ja, wieder so ein bisschen nachgelassen hat oder vielleicht Platz gemacht hat für andere oder wichtigere Themen.
Da hast du vollkommen recht, genau. Also es war ganz sicher ein großer Teil Erleichterung. Viele haben all das, was sie angefangen haben, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Die sehr großen Unternehmen, die sowohl, die natürlich einfach global gut vernetzt sind und auch global berichtspflichtig, nicht nur an die öffentlichen Stellen, sondern auch untereinander, die haben einfach weitergemacht und mussten auch weitermachen, konnten aber sich eben erlauben, auch in der Öffentlichkeit möglicherweise das nicht mehr so groß nach außen zu kommunizieren. Und die ganzen Kleinen haben einfach gesagt, dass, also okay, das mache ich, wenn ich wieder muss, aber nicht jetzt. Der Irrtum an der Sache ist natürlich, dass das jetzt zwar aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden ist, weil einfach diese riesigen Diskussionen nicht mehr stattfinden, dass ja aber das, was da drunter lag, das, was dann durch die Gesetze in Gesetzesformate gegossen worden war, was aber vorher ja auch schon war, ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ja für die Unternehmen von genau gleichbleibender Bedeutung ist wie vor diesen ganzen Gesetzesinitiativen. Das Thema Energieeffizienz, das Thema Lieferkettensicherheit, die Themen Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, die sind ja gar nicht weg. Die sind ja genauso da wie vorher und sie sind vielleicht heute sogar präsenter als zu Zeiten, als wir über diese Gesetze nachgedacht haben.
Aber du sagst ja zumindest, die großen Unternehmen machen einfach weiter, hast du es jetzt gerade formuliert. Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Also nur weil nicht viel darüber gesprochen wird, das muss ja nicht automatisch heißen, dass auch unter der Haube nichts passiert. Es könnte ja auch sein, dass sich schon Dinge tun, aber halt einfach nur nicht viel darüber gesprochen wird. Das heißt, es ist zumindest, bleiben wir bei den großen Unternehmen so, jetzt nicht so, dass es in der Strategie auch komplett depriorisiert ist, sondern es ist schon da, aber jetzt vielleicht nicht so sichtbar im öffentlichen Diskurs. Aber da wird schon was gemacht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist der neue, da hat sich sogar ein Begriff gebildet, der das jetzt umfasst, nämlich im Gegensatz zu dem, was man früher kannte, dem Greenwashing, dass also Unternehmen, die noch gar nicht so weit waren, aber schon mal schön viel Green und das, was auch immer Green dann heißt, in ihre Schaufenster gestellt haben, ist jetzt das sogenannte Greenhushing modern geworden. Das heißt, ich arbeite weiterhin mit großer Kraft daran, meine Lieferkette sicher zu machen und mein Unternehmen resilient und meine Energiekosten in den Griff zu kriegen, rede aber nicht mehr stark darüber, weil es einfach nicht mehr so gut ankommt. Und das gilt ja für Energiethemen, genauso wie es für Diversity-Themen gibt. Heutzutage bauen Personalabteilungen immer noch diverse, gut funktionierende, globale Teams auf, nennen es aber nicht mehr Diversity, sondern nennen es strategisches Personalmanagement. Und das läuft jetzt alles unter diesem Begriff Greenhushing. Ich mache das, weil das strategisch sinnvoll ist, weil mein Unternehmen ja weiterhin trotzdem resilient aufgebaut sein muss, rede aber nicht mehr so richtig drüber und liefere dadurch eben genauso wenig, wie die Politik jetzt Richtlinien liefert, weil die Gesetze alles irgendwie auf Halt sind, liefern auch die großen Unternehmen nicht mehr so viele Richtlinien, an denen man sich gut orientieren kann, weil sie einfach nicht mehr drüber sprechen, was sie eigentlich in Wirklichkeit tun.
Also wenn sie aber was tun, da würde ich jetzt als Laie draus schließen, also insbesondere große Unternehmen, die machen Sachen ja meistens nicht aus Spaß, sondern die machen immer nur etwas, wenn es sich finanziell lohnt oder wenn es sich irgendwie rentiert. Das heißt, würde ich daraus schließen, entweder sie müssen, also es rentiert sich nicht, aber sie müssen aus irgendwelchen Gründen, aus Regulierungsgründen oder so, oder es lohnt sich. Ne? Oder beides?
Ja, im Idealfall beides. Also das ist eine der Themen mit dieser Regulatorik, also mit den Gesetzen, die erlassen wurden, dass da viel Müssen dabei war, wo Gesetzgebung eigentlich die Unternehmen in die richtige Richtung schubsen wollte, aber die Kosten der Umsetzung so hoch wurden, dass man den Use Case darunter gar nicht mehr so richtig sehen konnte. Aber in Wirklichkeit wird natürlich, genau wie du sagst, dort Geld investiert, wo sinnvolle Use Cases auch ökonomisch zusammenkommen. Und Vielleicht ist es so, dass ich würde gar nicht große und kleine Unternehmen da unterscheiden, sondern die Unternehmen, die sich Mühe gegeben haben in den letzten Jahren, zum Beispiel anhand der ja dann zwischenzeitlich gesetzlich vorgeschriebenen Wesentlichkeitsanalyse, sich wirklich einmal mit ihren wesentlichen strategischen Themen auseinanderzusetzen, diese zu definieren und auch einmal durchzurechnen, die können dann sehr schnell sehen, was sich lohnt und was nicht. Und wo es sich halt auch lohnt, tatsächlich in ein Investment zu gehen, weil es sich langfristig auszahlt, weil ich meine Lieferketten möglicherweise so neu und sinnvoll umgestellt habe, dass sie nicht rein auf Kosten optimieren, sondern eben auf Resilienz. Aber dazu muss man sich eben einmal mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Und das im täglichen, bei all den Krisen, die man im Moment hat, tatsächlich zu tun, da hat diese Wesentlichkeitsanalyse, die dann plötzlich von den Unternehmen gefordert wurde, vielen Unternehmen einfach wirklich gut auf die Sprünge geholfen, weil du wirklich einmal dein gesamtes Unternehmen durchflößt und guckst, wo sind denn meine wesentlichen Themen? Und wenn man sich darauf in der Geschäftsführung im Vorstand einmal geeinigt hat, dann kann man auch gemeinsam sagen, darauf legen wir jetzt die Priorität. Und da kommen halt, wenn man da so eine Methodik anlegt, auch manchmal tatsächlich Themen auf die Agenda, die sonst über die Jahre immer mal wieder so mitgeschleift wurden und gar nicht prioritär behandelt worden waren. Insofern, trotzdem haben Unternehmen manchmal die wesentlichen Themen auch definiert, aber haben eben diesen Schritt daraus, einen finanziell sinnvollen Use Case zu bauen und sich wirklich auszurechnen, wo kommt denn jetzt das ökologische oder auch das Social-Thema oder das Governance-Thema, wo kommen die denn jetzt so zusammen, dass ich dann auch einen finanziell sinnvollen Use Case draus bauen kann. Und das ist halt ein Schritt, den muss man schon machen. Und da gibt es diese etwas neuere Studie, dass tatsächlich viele Unternehmen noch nicht sauber den wirtschaftlichen Nutzen all dieser Themen rausgearbeitet haben.
Also ist das, was man mit Wesentlichkeitsanalyse meint? Also das Wort habe ich schon ganz oft in dem Kontext gehört, aber mir war nie so ganz klar. Also heißt das wesentlich für Nachhaltigkeit, wesentlich für das Unternehmen oder worauf genau guckt man da? Also man durchpflügt alles einmal, habe ich jetzt mitgenommen aus dem Kontext, vor welchem Hintergrund genau?
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, wie sie jetzt in Europa, solange es diese Gesetzgebung gab und jetzt also für Unternehmen über 1000 Mitarbeiter ist ja auch immer noch vorgeschrieben, die guckt halt doppelt. Die guckt, was hast du als Unternehmen an Auswirkungen auf deine Umwelt, deine Stakeholder, also die Menschen oder die Gemeinden, die um dich herum von dir abhängig sind, aber auch die Umwelt natürlich. Also was hast du für Auswirkungen auf die Umwelt, aber auch was hat die Umwelt und Veränderungen in der Umwelt und das sei es eben Klimawandel, oder andere Themen, was haben die für finanzielle Auswirkungen auf dich als Unternehmen? Und wenn du das sauber anschaust, dann können eben gesetzliche Veränderungen, genau wie starke Veränderungen in Klimastrukturen oder eben auch Erdbeben, können ganz massive Auswirkungen auf dich und dein finanzielles Wesen haben. Und die Tatsache, das von beiden Seiten anzugucken und daraus die wesentlichen Themen hervorzuholen, indem du wirklich nicht nur mit deinen Mitarbeitenden und den Expertinnen und Experten in deinem Unternehmen sprichst, sondern auch mit den Stakeholdern um dein Unternehmen herum, ergibt sich halt dann ein Gesamtbild und da kommen unendliche Themen raus hoffentlich und dann musst du eben gucken, und welche sind davon wirklich wesentlich, welche haben wirklich große finanzielle Auswirkungen oder welche haben wirklich einen großen Impact. Und das gilt für Chancen wie für Risiken. Viele Unternehmen oder viele Leute, die sich damit beschäftigen, gucken zunächst auf die Risiken, aber du kannst immer auch auf die Chancen gucken, wie kann ich denn mein Geschäftsmodell anpassen, sodass ich auch in 5 Jahren noch ein sauberes, sinnvolles Geschäftsmodell aufbieten kann.
Gibt es aus deiner Erfahrung heraus, also du machst es ja wahrscheinlich dann oft gemeinsam mit Unternehmen, so Themen, wo das praktisch immer zutrifft oder was da immer wieder kommt, was entweder eine sehr große Chance oder ein sehr großes Risiko ist, was auf jeden Fall wesentlich ist, wo dann so ein klarer Business Case dahinter ist?
Ja, also das ist ja... sind ja diese 3 Buchstaben, die wir alle kennen, E, S und G. Und das, was bei allen Unternehmen eigentlich immer wesentlich ist, ist dieser Bereich E, also der erste E-Bereich, sozusagen E1, wo es da eben um die Klimawandel und Klimaauswirkungen geht.
Was ist Environment, ne? Ist das eine?
E ist Environment, genau. Ja. Das steht für Environment. Und Environment ist natürlich nochmal in Bereiche unterteilt. Aber Energie, Energiekosten, Energiesparen, das sind die Themen, auf die alle immer gucken. Dann hängt es natürlich von deinem Geschäftsmodell ab, ob die anderen Themen aus dem Bereich E wie Müll zum Beispiel oder Kreislaufwirtschaft, ob die für dich in Frage kommen oder nicht. Aber da gibt es ja bestimmte Industrien, da kommt natürlich immer Kreislaufwirtschaft auch als Ergebnis dabei raus. Das ist für die Unternehmen auch häufig nicht überraschend. Das ist nur eben überraschend, in einem Gremium, Vorstand oder Geschäftsführung mal drüber zu reden, wann eigentlich und mit welchen finanziellen Auswirkungen? Und was sind die Stakeholder und was haben wir eigentlich für Hebel und was für Maßnahmen müssen wir jetzt eigentlich machen, außer auf jedes Strategiedokument immer das Wort Kreislaufwirtschaft zu schreiben und zu denken, es löst sich irgendwie von allein. Und beim Bereich S, ist S1 natürlich die eigenen Mitarbeiter und auch da sind die Themen ja nicht neu. Das heißt, du sollst mit deinen Mitarbeitern gut umgehen. Das ist natürlich nach der deutschen Gesetzeslage innerhalb von Deutschland oder Europa häufig ein Selbstgänger, aber auch da gibt es ja eigene Mitarbeiter häufig auch weit weg. Oder eben S2 wären dann eben Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette. Und das war die große Veränderung mit der neueren Gesetzgebung, dass du eben eigentlich für die Mitarbeiter in der Wertschöpfungskette genauso viel Verantwortungsgefühl haben solltest, wie für die eigenen hier vor Ort.
Da wird es dann aber sehr schnell sehr komplex, oder? Bei großen Konzernen.
Das ist so. Und deswegen muss man da auch eben gucken, was sind die wesentlichen Themen? Wo sind da die größten Chancen, indem wir uns einfach mal damit beschäftigen? Oder wo sind die größten Risiken, wenn wir uns damit eben nicht beschäftigen? Was kann uns denn da drohen, wenn wir das aus den Augen verlieren? Trotzdem ist natürlich die eigene Mitarbeiter und da sind die Themen ja häufig groß genug. Wie machen wir da Mitarbeiterfortbildung? Wie sorgen wir dafür, dass die Fortbildung wirklich bei allen Mitarbeitern ankommt und nicht nur bei den oberen Führungskräften zum Beispiel? Also da gibt's beliebige Themen, die auch alle bekannt sind, aber auch da ist es gut, wenn man sich anguckt in unserem Geschäftsmodell, in unserer Industrie, worauf wollen wir denn da schauen? Und wieder, also das war halt wahnsinnig laut, diese Themen. Haben wir ja nun viel über Diversity gesprochen und über verschiedene Auswirkungen, die Diversity oder Ausprägungen, die Diversity dann so haben konnte. Die Themen sind nicht weg und die Unternehmen kümmern sich weiterhin genauso intensiv darum. Aber es ist jetzt eben nicht mehr so in der Diskussion unter dem Label Nachhaltigkeit. Das macht aber meiner Ansicht nach keinen Unterschied, weil ich glaube, viele Unternehmen jetzt inzwischen wirklich verstanden haben, worauf man da achten muss. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass man statt zu sagen, Nachhaltigkeit brauchen wir nicht mehr, das ist jetzt kein Modewort mehr, sondern dass man sich eben gesagt, also diese Themen, die bleiben bestehen und wir müssen uns weiter mit diesen Themen befassen. Statt uns jetzt gegenseitig zu sagen, Nachhaltigkeit, wer braucht das denn bitte? Ja, haben wir doch hinter uns gelassen, zu sagen, was sind die Themen, die wir da eigentlich gelernt haben, alle miteinander. Und so sehr wir uns auch vielleicht darüber geärgert haben, dass man da wahnsinnig viel Zahlen dran schaffen musste, um dann Reporting hinzukriegen, hat es uns doch ja alle vorangebracht. Lass uns doch mal darüber nachdenken, was ist ein sinnvolles Maß an Zahlen, Daten, Fakten, die wir brauchen, um in unserem Leben sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und jetzt schließt sich der Kreis dann zur KI. Wenn wir diese ganzen Daten sauber gesammelt haben, dann können wir ja mit Hilfe von KI nicht nur die Daten sammeln, sondern auch Entscheidungsvorlagen generieren und damit einfach sehr viel besser und sehr viel zukunftsfähiger agieren und uns nicht von jeder neuen Krise auf der Welt so furchtbar überraschen lassen müssen.
Also du siehst ja offensichtlich ein hohes Potenzial. Siehst du denn die Gefahr, die du gerade beschreibst, dass man es wieder fallen lässt? Weil das klingt ja eher so, ein klarer Business Case, die wesentlichen Themen sind da und die Unternehmen haben es eigentlich auch verstanden. Siehst du denn da überhaupt die Gefahr, dass jetzt gesagt wird, ach ja, das lassen wir jetzt wieder links liegen?
Ja, eigentlich nicht. Eigentlich sehe ich die Gefahr nicht. Ich sehe die Gefahr, die wir alle immer haben, sei es privat wie im Business-Kontext, dass man immer das Problem, das man direkt vor der Nase hat, als nächstes lösen muss und dass man dann häufig diesen strategischen Weitblick ein bisschen aus den Augen verliert. Und natürlich ist es im Moment so, dass wahnsinnig viele Themen auf einen einprasseln. Und es ist alles schwierig. Und wenn man dann über Benzinkosten heute und Energiekosten morgen und dann noch die Lieferketten gleichzeitig debattieren muss, dann hat man halt viel auf dem Zettel. Aber die Tatsache, dass man solche Frameworks wie eben so eine Wesentlichkeitsanalyse oder einmal im Jahr auf so eine Wesentlichkeitsanalyse wieder gucken zu müssen, sich einfach die Zeit nehmen zu müssen, sich nochmal für 4 Stunden mit der Geschäftsführung zusammenzusetzen und sagen, was hatten wir letztes Jahr uns für Themen ausgedacht, wo stehen wir da eigentlich heute und wo wollen wir eigentlich hin und haben wir genug Prozesse und Strukturen im Unternehmen etabliert, dass die Daten vielleicht einfach jetzt automatisiert zusammenfließen und wir jetzt drauf gucken können und sagen können, oh je, ja, da sind wir überhaupt nicht vorangekommen, da machen wir jetzt mal dieses Jahr wirklich ein bisschen Fokus drauf. Das alles hat, finde ich, mit dem Label Nachhaltigkeit wenig zu tun, sondern es ist für mich strategische Unternehmensführung gekoppelt mit einer Menge an Daten, die man heute viel leichter zusammenfahren kann und die man heute viel leichter analysieren kann mit den KI-Tools, die wir haben, sodass ich viel bessere strategische Entscheidungen treffen kann. Und das kann man Nachhaltigkeit nennen. Und ich würde das auch tun, weil du dann dein Unternehmen nachhaltig sinnvoll aufstellen kannst.
Eine Frage muss ich auf jeden Fall noch stellen. Wir haben ja ein sehr bankaffines Publikum oder eine bankaffine Hörerschaft. Ein Teil dieses Diskurses, zumindest habe ich das so wahrgenommen, war ja immer, du hast eben über die Hebel gesprochen, die man so hat, dass die Banken einer der ganz zentralen Hebel sind und nämlich über die Finanzierung, dass wenn man halt bestimmte Sachen gar nicht mehr finanziert, weil nicht nachhaltig, dass man sozusagen die Unternehmen dann in die Umsetzung zwingt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Das habe ich auch länger nicht mehr gehört. Ist das jetzt doch nicht so oder ist es so oder wie ist deine Sicht darauf?
Ja, das habe ich wirklich vor ein paar Jahren extrem gefeiert, dass Frau von der Leyen mit dem Green New Deal die Banken als erstes in die Pflicht genommen hat, sodass also der Push von den Banken in Richtung der Unternehmen kam, bevor die Unternehmen überhaupt selber in der Pflicht waren. Und das heißt, sie konnten im Rahmen eben zum Beispiel von Kreditgesprächen oder Finanzierungsverlängerungen erste Übungsdatensammlungen veranstalten und hatten in dem Bereich dann auch sehr positive Gespräche, weil die Banken dann gesagt haben, also wenn ihr hier so gut aufgestellt seid, können wir euch auch entgegenkommen. Der Druck hat naturgemäß auch da etwas nachgelassen, weil auch die Banken jetzt andere Themen haben, aber gleichzeitig brauchen die Banken, weil die Regulatorik der Banken hat sich nämlich gar nicht so signifikant verändert. Das heißt also, vieles von dem, was die Banken vorher brauchten, brauchen sie auch heute noch. Und ich habe den Eindruck, es zerfasert eher wieder mehr. Noch vor kurzer Zeit hatten wir da relativ klare Strukturen, was Unternehmen an Banken zu reporten hatten. Und da ging es in Richtung einer größeren Gleichheit dessen, was die Unternehmen sammeln mussten, auch für verschiedene, sind ja nicht nur Banken, sondern andere Finanzdienstleister auch. Und jetzt ist es wieder mehr so ein bisschen, dass er nach der Strategie des Finanzdienstleisters auch unterschiedliche Zahlen, Daten, Fakten abgefragt werden, sodass die Unternehmen wieder, und das schließt sich der Kreis, wenn die Unternehmen gut aufgestellt sind, ihre Daten gut im Griff haben, können sie dann relativ einfach an die verschiedenen Anbieter ihre verschiedenen Fragen beantworten. Denn das ist wirklich ja tödlich in diesen dann finanziellen Lieferketten sozusagen, wenn du die gleichen Informationen auf 15 verschiedene Arten abliefern musst bei den verschiedenen Leuten. Wäre schön, wenn das alles einfach ein bisschen gestreamlined wäre. Vielleicht kommen wir da ja wieder hin. Aber der Druck der Banken, das ist ganz ähnlich, der Druck der Banken hat in Teilen nachgelassen, aber vor allen Dingen wird lange nicht mehr so viel darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz braucht eine Bank einen Partner, sei es zur Finanzierung oder zu sonstigen gemeinsamen Projekten, sinnvoll, strategisch, nachhaltig aufgestellt ist. Und das werden sie immer mit bestimmten Fragestellungen abfragen.
Ja, also was sich ganz deutlich rauskristallisiert, ist dieses Thema Daten, oder? Also so die absolute Bedeutung davon. Und du hast ja gerade noch gesagt, dass wir jetzt nicht mehr so sehr zwischen großen und kleinen Unternehmen unterscheiden sollen. Aber ist das nicht gerade für kleine Unternehmen, also wie ist da der aktuelle Stand? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, diese ganzen Daten verfügbar zu haben und diesen Aufwand zu bewältigen, wenn man jetzt nicht eine Abteilung hat, die sich damit den ganzen Tag lang beschäftigt, sondern halt vielleicht irgendwie das nebenbei alles hinkriegen muss. Das ist doch fast unmöglich, oder?
Ja, also ja, es ist schwer, ganz sicher. Also als großes Unternehmen, das eine Abteilung bauen kann und auch Tools einführen kann, es gibt ja da wirklich viele Tools am Markt inzwischen, die dir helfen, auf verschiedenen, entweder mit dem Daten sammeln, dem Daten strukturieren oder auch dem Daten reporten. Je mehr man da natürlich in Richtung sehr, sehr professionellem Setting gehen kann, desto einfacher ist es natürlich. Aber gleichzeitig ist es auch eine Frage, dass man auch da pragmatisch schaut, was sind denn die wesentlichen Daten, die ich brauche und wie kann ich mir einen Zeitplan machen, wann ich die anderen Daten, sofern es sinnvoll ist, dazu generiere. Man muss nicht alle Datenpunkte immer gleich auf einmal schaffen. Und wenn man die KI-Tools, die zur Verfügung stehen, sinnvoll einsetzt, dann kann man sich da eine ganz gute Strategie überlegen, dass man da nicht so untergeht. Es ist, glaube ich, dieser riesige Berg an, also gerade die ESRS, das war diese Datensystematik, die dann gestoppt wurde letzten Sommer, das waren ja, oder letzten Frühling, das waren ja, keine Ahnung, über 1600 Datenpunkte. Allein diese Menge anzuschauen und zu sagen, Gott, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Das ist jetzt also mit den ESS Simplified, die dieses Jahr kommen sollen, ist das sowieso schon mal auf 600 Datenpunkte runtergestrippt. Und dann muss man gucken, welche davon brauche ich denn wirklich und welche brauche ich im ersten Jahr, welche kann ich über die Zeit generieren. Wenn man sich das wie jedes Projekt, was man vor der Nase hat, ein bisschen aufteilt, kann man das gut hinkriegen. Aber natürlich ist das Gemeinste, wenn du ein kleines Unternehmen bist, womöglich noch mit einer langen Lieferkette nach Asien rein und dann einen großen Hauptabnehmer hast, der dir gnadenlos sagt, du kannst nur zu uns liefern, wenn du hier diesen Zettel ausfüllst. Das kann schon eine ganz schön ätzende Situation sein. Umso wichtiger, dass man sich dann einmal hinsetzt und überlegt, wie man die hinkriegt, zur Not mit Unterstützung, vielleicht auch von Banken oder sonst Beratungen und sich ein gutes Tool sucht, wo man dann die Mühe einmal hat und dann möglichst darauf aufbauen kann im Laufe der nächsten Zeit.
Also letzten Endes wie bei jedem Problem, ob im Business oder außerhalb, wenn ich ein großes Problem habe, dann versuche ich es in kleine Probleme runterzubrechen und suche mir gegebenenfalls Hilfe,
so
das dann irgendwie nacheinander anzugehen. Also kann man die Frage aus dem Intro im Prinzip beantworten mit ja, der Eindruck stimmt, der Druck ist ein bisschen raus, aber es ist nicht so, dass jetzt unter der Haube gar nichts mehr passieren würde, sondern es wird tatsächlich einfach gerade etwas weniger darüber gesprochen.
Genau. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir da jetzt wieder, dass wir wegkommen vom Greenhushing, wieder hinkommen zum sinnvollen Berichterstatten, weil davon einfach die Stakeholder am meisten profitieren. Wenn ich meine Daten gut aufbereite und nur der Bank zur Verfügung stelle, dann haben halt die Mitarbeiter nichts davon, die Kunden nichts davon. Während wenn ich aus diesen Daten, wenn ich meine Strategie sauber habe, die Daten sammle, Ziele und Maßnahmen definiere, dann sollte man die Chance nicht verpassen, das auch in gute Kommunikation zu packen. Das nützt den Mitarbeitern schon zuvorderst, das nützt dem eigenen Management und das nützt den ganzen Stakeholdern drumherum auch, wenn ich weiß, woran ich bin bei meinem Geschäftspartner hier. Und das ist über die ganze Diskussion, dass ich muss so viele Datenpunkte sammeln und das dann reporten, das klingt nicht besonders zielführend. Worum es aber eigentlich geht, ist eine sinnvolle Strategie aufzubauen und die zu kommunizieren an die Stakeholder, die das wirklich alle gern wissen wollen.
Also Schluss mit dem Greenhushing. Christina, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare und so weiter könnt ihr uns gerne über die sozialen Medien hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, lasst uns eine gute Bewertung da und empfiehlt ihn vielleicht in eurem Netzwerk weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.